Guten Morgen. Ich freue mich, mit euch heute nach einer etwas längeren Pause im Buch Maleachi weitermachen zu können. Es ist jetzt schon eine Weile her, seit wir gemeinsam in diesem Wort Gottes, in diesem Buch studiert haben. Der Abschnitt, der heute dran ist, sind die Verse 6 bis 10. Maleachi Kapitel 1, Verse 6 bis 10. Und ich möchte, bevor wir uns diese Verse genauer anschauen, einmal den kompletten Abschnitt von Vers 1 vorlesen, damit wir die Thematiken, den Zusammenhang etwas präsenter im Kopf haben, was wir uns letztes Mal angeschaut haben. Also Maleachi, Kapitel 1, und ich lese die Verse 1 bis 10 und nachher geht es um die Verse 6 bis 10. Ausspruch des Wortes des Herrn an Israel durch Maleachi. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sprecht, worin hast du uns geliebt? War nicht Esau der Bruder Jakobs, spricht der Herr? Und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst und habe seine Berge zur Wüste gemacht und sein Erbteil für die Schakale der Steppe. Wenn Edom spricht, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmer wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscharen, sie werden bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, dem der Herr in Ewigkeit zürnt. Und eure Augen werden es sehen und ihr werdet sprechen, groß ist der Herr über das Gebiet Israels hinaus. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich denn Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht, spricht der Herr der Herrscharen, zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet und doch sprecht, womit haben wir deinen Namen verachtet? Die ihr unreine Speise auf meinem Altar darbringt und doch sprecht, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verächtlich. Und wenn ihr Blindes darbringt, um es zu opfern, so ist es für euch nichts Böses. Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, so ist es für euch nichts Böses. Bring es doch deinem Statthalter dar. Wird er dich wohlgefällig annehmen oder Rücksicht auf dich nehmen? Spricht der Herr der Herrscharen. Und nun, besänftigt doch Gott, dass er uns gnädig sei. Von eurer Hand ist es geschehen. Wird er um euretwillen das Angesicht erheben? Spricht der Herr der Herrscharen, wäre doch nur einer unter euch, der die Türen verschlösse, damit ihr nicht vergeblich auf meinem Altar Feuer anzündetet. Ich habe keinen Gefallen an euch, spricht der Herr der Herrscharen, und eine Opfergabe nehme ich nicht wohlgefällig aus eurer Hand an. Das ist der Abschnitt, das war das Wort Gottes. Ich möchte noch einmal beten, ihr dürft dazu aufstehen. Wir wollen den Herrn anflehen, dass er durch seinen Geist zu uns spricht und zu uns redet. Jesus Christus, wir Menschen können nichts ohne dich tun und das möchte ich wie vor jeder Predigt auch heute bekennen, Herr. Meine Worte sind nichts, meine Gedanken sind nichts, sondern die Autorität hat allein die Schrift und Veränderung geschieht nur durch deinen Geist, Herr. Meine Worte können nichts auslösen, aber wenn du sprichst, Herr, dann entsteht neues Leben, dann öffnest du Herzen und Ohren und veränderst uns, damit wir dich mehr lieben. Und Jesus Christus, ich möchte dich jetzt deswegen darum bitten, dass du in deiner Gnade anwesend bist, hilfst, dein Wort zu verstehen, es auszulegen im Hören, es anzunehmen und darin zu leben. Hilf uns, das Evangelium und dich darin zu sehen, damit wir dich dafür anbeten und preisen, Herr. Amen. Ich möchte, bevor wir uns die Verse 6 bis 10 genauer anschauen, kurz eine Zusammenfassung geben der ersten fünf Verse. Da es ja schon eine Weile her ist, möchte ich kurz erklären, was wir uns da angeschaut haben. Bevor Gott in den Versen 6 bis 10 die Unfähigkeit und Sünde von uns Menschen beschreibt, unser fehlerhafter Gottesdienst, erklärt er in den ersten fünf Versen seine bedingungslose, erwählende Liebe zu seinem Volk. Er sagt, ich habe euch geliebt. Und er stellt seine Liebe vor zu seinem Volk und er stellt seinen Zorn und seinen Hass gegenüber die Gottlosen. Jakob steht dabei für das Volk Gottes, Esau und Edom für die Gottlosen. Und wir haben uns angeschaut, dass die Begriffe Jakob, Kinder Jakobs, Söhne Abrahams, Kinder der Verheißung, wie wir es vorhin in dem Lied gehört haben, in der Bibel synonym verwendet werden und für was stehen? Für diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Die Bibel sagt, wenn ihr an Abraham, wenn ihr an Christus glaubt, wenn ihr aus Glauben seid, so seid ihr Söhne Abrahams und nach der Verheißung Erben. Erben von dem Segen Gottes, dem Frieden Gottes und der Gnade und der Liebe, die Gott zuspricht. Wer an Jesus Christus glaubt, dem gilt diese Liebe, die in den ersten 5 Versen beschrieben wurde. Wer nicht an Jesus Christus glaubt, dem gilt der Zorn, den Gott in den ersten 5 Versen beschrieben hat, und niemand kann sich dagegen wehren. Wir gehören in Jesus Christus zum wahren Volk Gottes, zum wahren geistlichen Israel, den Gläubigen, wie wir es in Römer 11 angeschaut haben, an dem Ölbaum. An dem Ölbaum, wer ist da dran? Nur die, die an Christus glauben, aus Juden und Heiden. Der Rest wurde ausgebrochen oder nicht eingepfropft. Am Ölbaum ist nur dran, wer gläubig ist. Und das ist das wahre Volk Gottes, das zu Jesus gehört. Und wir gehören nicht dazu, weil wir besser wären, weniger sündig, weniger gottlos als Esau, Edom oder sonst irgendjemand, sondern einfach nur aus Gottes bedingungslosen Gnade und Liebe, die uns in Christus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Ja, Gottes Liebe in Christus steht vor unserem Versagen in den Versen 6 bis 10. Es lag nicht an unserem Wollen oder Laufen, kein Mensch will, kein Mensch läuft, sondern an dem sich erbarmenden und begnadigenden Gott. So viel zu den ersten 5 Versen. Wer möchte, darf es sich gerne nachhören. Da haben wir die Sachen miteinander genauer studiert. Beim Lesen ist euch eventuell aufgefallen, dass zwischen Vers 5 und 6 ein ziemlich krasser Cut ist. Also als ob in den ersten 5 Versen ein Thema kommt, das ist so für sich. Und in Vers 6 geht es auf einmal los, ein Sohn ehrt den Vater, komplett andere Thematik. Ich will euch kurz erklären, wie diese zwei Abschnitte, auch wenn sie jetzt in diesem Sinne nicht sprachlich verbunden sind, sondern eher wie getrennt vorkommen, wie sie verbunden sind. Die ersten 5 Verse beschreiben das Wesen der Liebe Gottes zu uns und seinen Zorn. Die Verse 6 bis 10 beschreiben uns, warum wir diese Liebe brauchen und warum diese Liebe so kostbar ist. Denn wir sind Sünder und können Gott nichts Gutes bringen. Was wir Gott bringen können, ist kein perfektes, gutes Leben, kein perfekter, heiliger Gottesdienst, sondern das Lahme, Kranke und Schwache. Aber wenn wir das immer mehr verstehen, leuchtet Gottes Liebe und Gnade immer heller hervor. Jesus Christus kam genau für solche Menschen. Lasst mich das direkt am Anfang schon zusprechen. Jesus Christus kam für die Huren und Zöllner, für die Sünder, die Unperfekten, die Gottlosen. Genau diesen Menschen gilt Gottes Liebe. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn uns die ersten Verse dieses Suchen und diese Liebe in der Rettung beschreiben, dann beschreiben uns diese Verse 6 bis 10 unsere Verlorenheit. Und das ist das Thema, worum es heute gehen soll. Dieser Abschnitt beschreibt unsere Verlorenheit in einem Leben, das Gott nicht ehrt, und einer Haltung, die Gott nicht fürchtet. Gott beginnt in Vers 6, indem er zwei Beziehungen aus dieser Erde aufruft, darstellt, die ein Bild für unsere Beziehung zu ihm sein sollen, zwischen Mensch und Schöpfer oder sein sollten. Gott sagt in Vers 6, ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich der Herr bin, wo ist meine Furcht? Gott sagt, schaut mal in der Welt, ich habe Beziehungen geschaffen. Ja, sie sind durch die Sünde zerstört, aber wir wissen, was eine gesunde Vater-Sohn-Beziehung ist. Worin zeigt es sich, dass ein Sohn den Vater ehrt? Es zeigt sich an der Wertschätzung, an der Anerkennung, an der Interesse, der Liebe, dem Gehorsam, dem Respekt, dem Vertrauen. All diese Aspekte zeigen eine gesunde Beziehung zwischen Sohn und Vater. Und Gott sagt, schaut mal, in dieser Beziehung ist diese Sache vorhanden. Aber was ist mit meiner Beziehung? Was ist mit der Beziehung zu mir als Vater? Worin zeigt es sich, dass ein Knecht seinen Herrn ehrt, ein Mitarbeiter seinen Chef, ein Angestellter seinem Teamleiter, seinem Chef, indem er tut, was er sagt, indem er die Pläne ausführt, die er bekommt. Er bekommt einen Auftrag von seinem Chef und was macht er? Er macht das, wozu er angestellt ist, er macht das, was der Chef ihm aufgetragen hat und zeigt somit seine Wertschätzung, seine Anerkennung dem Chef gegenüber. Er macht nicht das, was er selber jetzt für besser oder richtiger halten wird. Er erkennt die Autorität des Chefs an, der die Verantwortung übernimmt und er tut den Auftrag, den er bekommt. Und Gott ruft diese zwei Beziehungen auf, Sohn zum Vater, Knecht zum Herrn und sagt, wo ist das in der Beziehung zu mir? Wo ist meine Ehre? Dieses hebräische Wort Ehre kann man, oder Herrlichkeit, Ehre, kann man übersetzen mit Gewicht haben, Bedeutung haben, Relevanz sein. Und Gott fragt und sagt, wo ist die Relevanz von mir in eurem Leben? Wo? Woran merkt man, dass ich euer Vater bin? Woran merkt man, dass ich euer Herr bin? Woran? Woran sieht man das? Ihr habt diese Beziehung vor Augen und wisst, wie das in der Welt aussieht, irdisch gesehen, wie so eine gesunde Beziehung aussehen muss. Sieht das in meiner Beziehung zwischen mir und euch so aus? Ist Gott relevant in unserem Leben? Hat seine Herrlichkeit, seine Autorität als Herr der Herrscher ein Gewicht in jedem Aspekt unseres Lebens? Oder ist das nur der Gottesdienst Sonntagmorgen für 2 Stunden? Jesus sagt in Lukas 6, 46, ihr nennt mich Herr, Herr, warum tut ihr nicht, was ich sage? Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Ihr wisst, was es bedeutet, wenn man jemanden als Herr bezeichnet, die Autorität. Es bedeutet, dass man tut, was er sagt. Warum tut ihr nicht, was ich euch sage? Sprüche 8, Vers 13 sagt, die Furcht des Herrn ist, Doppelpunkt, oder bedeutet, Böses zu hassen. Und Gott sagt, wenn ich euer Vater bin, der Schöpfer, der Leben gibt, wenn ihr wirklich meine Kinder seid, mich als euren Herrn bezeichnet, dann wird es darin sichtbar, dass ihr tut, was ich sage, dann wird es darin sichtbar, dass ihr das Böse hasst. Liebe Geschwister, und ich stelle mich damit drunter, Gott redet hier nicht einfach nur davon, dass wir das Böse tun oder nicht tun sollen, sondern dass wir im Inneren eine tiefe Abneigung dagegen empfinden sollen. Und wie oft gibt es Aspekte in unserem Leben, wo wir Gottes Willen kennen und das Böse tun, anstatt es zu hassen? Wir tun das Böse. Und Gott sagt, wenn ihr mich fürchtet, wenn ihr diese Furcht des Herrn bezeichnet, diese beschreibt in der Bibel mehr als einfach nur Angst vor Gott zu haben. Es beschreibt die innige Beziehung zwischen Gott als dem allmächtigen Schöpfer und uns, seinen Geschöpfen. Worin sieht man das? Hassen wir das Böse in unserem Leben? Oder sind wir gleichgültig dagegen geworden, dass es uns noch nicht einmal mehr auffällt? Ist Gott der größte Schatz, der er sein sollte, unsere größte Faszination und Relevanz? Spürt man in jeder Phase unseres Lebens, dass er Gewicht darin hat, dass seine Bedeutung, sein Wille darin eine Rolle spielt? In unseren Gedanken, in unserem Wollen, in unseren Gefühlen, in unseren Vorlieben, in unserem Dank, indem wir diese Dinge, die wir tun, aus Dank ihm gegenüber annehmen und im Vertrauen für ihn tun. Spürt man das? Gott als das wundervollste Wesen dieses Universums hat den Anspruch, der größte Schatz bei uns zu sein und die größte Ehre zu bekommen in allem, was wir tun. Aber was ist die Botschaft der Schrift? Was sagt Paulus in Römer 1, Vers 21? In Römer 1, Vers 21. Weil sie Gott kennend Also er beschreibt davon, dass Gottes unsichtbares Wesen anhand der Schöpfung wahrgenommen werden kann. Und dann sagt er es, Vers 21, weil sie Gott kennen, wir wissen, dass es Gott gibt. Jeder einzelne Mensch in diesem Raum weiß, dass es Gott gibt. Da vertraue ich der Schrift mehr als unseren Aussagen. Weil sie Gott kennen, ihn weder als Gott verherrlichten oder ehrten, noch ihm Dank darbrachten. Wo ist unser Dank für die Dinge in unserem Leben? Bist du dir bewusst, dass alles, was du hast, ein Geschenk Gottes ist? Alles ist da Dank darin. Ein Dankeschön. Oder sind wir der Meinung, dass unsere eigene Kraft und Stärke uns das alles aufgebaut hat? Unser Fleiß und Gottes Geschenk und Gnade, dass er alles gibt, widerspricht sich nicht. Aber wir wissen, wem wir zu danken haben, dass er uns fähig macht, fleißig zu sein, uns Motivation schenkt zu arbeiten. Alles kommt vom Herrn. Wo ist unser Dank? Aber die Bibel sagt, der Mensch macht es nicht, er ehrt Gott nicht, sondern was macht er? Vers 25, sie haben die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Verehrung, und wir können hier Gottesdienst sagen, Dienst dargebracht anstatt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Die Relevanz in unserem Leben hat oft nicht Gott, sondern die Dinge der Schöpfung, die er gemacht hat. Die Relevanz, das größte Gewicht in unserem Leben hat oft unser Wille, wir, unsere Wünsche und nicht, was Gott sich vorstellt. Was hat das größte Gewicht in unserem Leben? Und die Botschaft der Schrift ist, dass sie sagt, nein, kein Mensch ehrt Gott. Kein Mensch fürchtet Gott, wie er es tun sollte. Das kommt nachher in Römer 3, Vers 18. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Sie hassen das Böse nicht, sie tun es. Und schwächen es ab damit, dass es nicht so schlimm ist, weil es jeder tut oder sonst etwas. Wir beten die Dinge in unserem Leben an und nicht Gott. Was begeistert dich am meisten? Woran denkst du am meisten? Was ist dir am wichtigsten? Was gibt dir deine größte Freude, Sicherheit? Deine Zuflucht, wohin du gehst, wenn dein Tag mal stressig ist? Was? Ist es Gott? Ist es Gott? Ehren wir ihn, so wie es ihm gebührt, in dem, was wir tun? Und hier in Maleachi zeigt sich an den Priestern, die Gott anspricht, diese fehlende Verehrung Gottes, diese fehlende Ehrfurcht an folgenden Punkten. Vers 6 sagt, die Priester, sie verachten seinen Namen. Und das ist, was Sünde ist. Sünde ist nicht einfach nur, nicht das Richtige getan, sondern Sünde richtet sich direkt gegen Gott, indem wir etwas tun, von dem Gott gesagt hat, nein, du sollst es nicht. Was machen wir dann? Deine Meinung zählt uns nicht. Wir verachten ihn. Und diese Verachtung der Priester zeigt sich in folgendem. Vers 7, sie bringen unreine Speise auf dem Altar dar. Sie sagen, am Ende von Vers 7, der Tisch des Herrn ist verächtlich. Gott ist es nicht wert, für ihn zu leben und ihm zu dienen. Gott ist es nicht würdig. In Kapitel 3, Vers 14 sagen sie, es ist vergeblich, Gott zu dienen. Was haben wir davon, wenn wir ein Leben für Gott leben oder nicht? Den Gottlosen, die das nicht machen, denen geht es teilweise noch besser. Sie verachten Gott. Und es zeigt sich darin in Vers 8, dass die Opfer, die sie bringen im Gottesdienst, im Tempeldienst, blinde Tiere sind, lahme und kranke Tiere. Gott wird das gegeben, was einen nichts kostet. Die Bereiche unseres Lebens, die uns nicht so wichtig sind. Sonntag früh aufstehen, 2 Stunden herkommen, das kriege ich hin. Aber den Rest der Woche? Wird Gott das Beste gegeben? Und der Höhepunkt ist das, dass Gott sagt, ihr verachtet meinen Namen. Und ihre Gegenfrage ist, womit? Womit haben wir deinen Namen verachtet? Es ist keine Sündenerkenntnis vorhanden. Sie sind der Meinung, dass alles passt. Es ist alles in Ordnung. Unser Leben, wie es läuft, das ist okay. Und ich frage mich, ob nicht bei uns als Christen manchmal auch dieser Fall einkehren kann, diese Einstellung, dass wir der Meinung sind, dass jeder einzelne Bereich unseres Lebens passt. So, dass wir schon in allem Gottesdienst leben. in allem. Dass Gott in allem bei uns geehrt wird. Aber was sagt die Schrift? Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner, weil er gesagt hat, weil er einen Maßstab aufgestellt hat, der uns zeigt, doch, da ist Sünde. Und sein Wort ist nicht in uns, sagt Gott in 1. Johannes 1, Vers 8 und 10. 1. Johannes 1, Vers 8 und 10. Gott gibt den Priestern hier in Vers 8 am Ende sogar ein Beispiel. Die Versabschnitte sind hier sehr lang, da könnte man teilweise einen Vers in 2, 3 aufteilen, wurde aber nicht gemacht. Und zwar sagt er am Ende von Vers 8, ihr bringt mir kranke, schwache Opfer dar. Jetzt bring sie doch deinem Statthalter. Jetzt nehm doch das Unvollkommene, nehm in der Situation auf der Arbeit, Aufgabe einen Teil zu fertigen, krumm, schäps, schief, nix passt, kein Maß passt, bringst deinem Chef und sagt, guck mal, ich habe gemacht, was du gesagt hast. Wie wird der reagieren? Guter Mitarbeiter, Mitarbeiter des Monats, kriegt es ausgestellt, ein Schild. Nein. Und wir haben Bereiche in unserem Leben, wo wir rein logisch sagen, ja natürlich, das würde doch keiner machen. Das würde doch keiner machen. Was ist mit Gott? Was ist mit Gott? Die Priester bringen Gott das Krumme, das Lahme, das Schlechte. Wir bringen Gott in so vielen Bereichen das, was uns nichts kostet. Das, was uns nichts kostet. Dabei ist es dass die Tatsache, dass Gott nur das Kleine, das Geringe gegeben wird, nicht einmal das größte Übel, sondern die Tatsache, dass sie lahme, kranke und blinde Tiere geopfert haben, ist ein direkter Verstoß gegen Gottes Gebot. Gott hat gesagt, dieser Gottesdienst, dieser Tempeldienst, das ist wie so eine, ja, wo gezielt und konzentriert dargestellt wird, was es bedeutet, Gott anzubeten und Gott zu nahen. Was bedeutet Gott anzubeten und Gott zu nahen? Darin sollte deutlich werden, dass Gott das Beste gehört. Das Beste, die guten Tiere, das, was man am liebsten für sich behalten würde. Das Fett der Tiere, wir haben so ein bisschen Samuel mal gehört, dass sie das für sich behalten haben. Das ist es, was Gott deutlich machen wollte. Und am Gottesdienst, am Tempeldienst sollte gezielt deutlich werden, was es bedeutet, Gott anzubeten, Gott das Beste zu geben. Und an die Vergebung durch die Opfer erinnert zu werden. Und diese konzentrierte Sache ist das, was sie komplett verdrehen. Was sie komplett verdrehen. Was heißt es? Es ist überhaupt kein Verständnis da, was Gottesdienst überhaupt ist. Dass die kranken, schwache Tiere dargebracht werden, dass Sünde getan wird, zeigt, dass es den Priestern daran mangelt, was ist überhaupt echter Gottesdienst? Kein Verständnis davon. Keine Beziehung zu Gott, keine Gottesfurcht da. Es ist ein direkter Verstoß gegen Gottes Anordnung, zu sagen, gib mir das Beste. Und genauso, wie Gott hier zwar gezielt die Priester anspricht, aber das ganze Volk ein heiliges Priestertum sein sollte, was heilig leben sollte, für Gott, abgesondert für Gott. Und genauso ist der Tempeldienst ein Aspekt der Anbetung Gottes, der sich aber auf das ganze Leben erstrecken sollte. Also Gott nimmt hier den Tempeldienst und die Priester so als konzentrierte Darstellung sagt, schaut mal, da läuft es falsch. Aber das sollte einfach ein Bild sein für das ganze Leben. Ja, wenn es hier am Gottesdienst falsch läuft, wie sieht es dann im Leben aus? Wie sieht es dann im Leben aus? Und schon im Alten Testament sagt Gott, mir zu opfern ist mehr als die Tiere, sondern wer lobt, wer Dank opfert, das, was in Römer 1 beschrieben wurde, was der Mensch nicht machte, der ehrt mich. Gott sagt, die Opfer, die mir gefallen sind, ein zerbrochenes und geschlagenes Herz. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, ein demütiges Herz, das abhängig von mir ist, braucht man nicht nur für 2 Stunden Gottesdienst, sondern für den Alltag. Sondern für den Alltag. Also Gott macht schon im Alten Testament deutlich, Gottesdienst ist alles. Alles. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, was Gottesdienst ist. Gottesdienst ist mehr als diese 2 Stunden am Sonntagmorgen. Mit meinen geringen Mathematikkenntnissen habe ich das mal nachgerechnet. Die Woche hat 168 Stunden. Bei 8 Stunden Schlaf sind es noch 126 Stunden, die wir wach sind. 2 Stunden davon Gottesdienst ist nichts. Das sind, wie viel Prozent? Nicht mal 2%. Also wenn du Gott sagst, ja, ich mache Gottesdienst, ich gehe sonntags zur Kirche, dann preis den Herrn, ich gebe ihm 2% meiner Woche. 2%. 2 Stunden. Gottesdienst ist mehr. Allein diese Tatsache macht doch deutlich, Wir leben, wir sind, wir begegnen Menschen, wir denken nach, wir sprechen, wir fühlen. Was ist Gottesdienst? Was ist Gottesdienst? Was sagt die Schrift dazu? Jakobus 1, Vers 26. Jakobus 1, Vers 26 sagt Gott folgende Worte. Wenn jemand meint, er diene Gott, also er ist der Meinung, ich betreibe ja Gottesdienst, ich bin Christ, und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Also Gott sagt, du bist der Meinung, du dienst mir. Ich bin dein Herr, du bist der Meinung, ich bin dein Vater, du fürchtest mich, du ehrst mich. Was sprichst du? Was sprichst du? Was kommt aus deinem Mund raus? Was? Ist es Sünde? Ist es Anbetung Gottes? Ist es Ermutigung? Ist es Liebe? Ist es Hass? Was kommt aus unserem Mund raus? Also Gottesdienst sind unsere Worte. Und bei Worten müssen wir immer sofort die Verknüpfung zum Herz haben. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Wovon ist dein Herz voll, davon sprichst du. Was reden wir? Was reden wir? Worin zeigt sich unser Gottesdienst im Rest der Woche? Worüber sprechen wir? Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott ist das, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Waisen und Witwen, das war zu der damaligen Zeit noch deutlicher, die waren schwach, die hatten nichts, sie mussten von den anderen versorgt werden. Also was sagt Gott, was ist Gottesdienst? Widmest du dich den Armen und Schwachen? Das ist Gottesdienst. Das ist Gottesdienst. Wir bewegen uns oft in unseren Kreisen mit unseren Freunden, die gleiche Meinung haben wie wir, die gleiche Einstellung, die gleichen Vorlieben, mit denen wir die guten Gesprächsthemen haben, wo es nicht anstrengend ist, mit denen Zeit zu verbringen. Wo ist unsere Liebe zu den Armen und Schwachen, zu den Menschen, wo es uns nicht so leicht fällt, sie zu lieben? Das ist Gottesdienst. Das ist Gottesdienst. Und was noch? Sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Was ist in der Welt? Hochmut des Lebens, Lust der Augen, die Lust des Fleisches. Wo sind wir geprägt von den Moralvorstellungen unserer Welt? In unserem Humor? In unserem Denken? In dem, was wir anschauen? Dem, was wir nacheifern, was unsere Lebensziele sind? Wo sind wir von der Welt befleckt? Was sagt Gott? Was ist Gottesdienst? In den Worten, in den Taten, in der Liebe zu den Schwachen und in der Reinheit, anders zu sein als die Welt. Anders zu sein als die Welt. Römer 12 ist die weitere wichtige Stelle, wenn es um das Thema Gottesdienst geht, was Gottesdienst ist. Römer 12. Ich lese uns die ersten zwei Verse. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Ermahnungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist, oder das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also was ist Gottesdienst? Gott will mehr als dein Herz. Gott will deinen Körper. Gott will alles von dir. Alles, was du mit diesem Ding, das er dir geschenkt hast, tust. Alles will er. Alles. Lass uns doch mal nicht singen, ich gebe dir mein Herz und das, was dieses Lied. Lass uns doch mal singen, Jesus, ich gebe dir meinen Körper, weil damit tue ich Dinge. In meinem Herzen kann viel passieren, sieht nicht jeder. Und Gott ruft hier nicht zum Selbstmord auf, sondern ist ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Also das ist gut, dass an dieser Stelle der Schrift lebendig steht. Ja, sonst könnte das falsch verstanden werden. Also ein lebendiges Opfer. Wir, heilig, für Gott, unser Leben, unser Körper darzustellen, nicht gleichförmig der Welt zu sein. Und Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, anders, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, unsere Lebenseinstellung, unser Denken, damit wir prüfen können, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also Gott sagt, lasst euer Denken verändern, damit ihr nicht wie die Priester sprecht, ja, den Namen verachtet, keine Sündenerkenntnis habt. Lasst euer Denken verändern, damit wir die Aspekte in unserem Leben sehen, wo wir Gott das Lahme und Kranke bringen. damit wir Sündenerkenntnis haben und er uns heiligt und reinigt. Das Herrliche an diesem Vers ist, wer verändert unser Denken? Die guten Vorträge, die wir auf YouTube anhören, so Gedankentanken oder wie das ganze Zeug heißt. Gott, lasst euch verändern. Nur ein kleiner Aspekt, das ist das Evangelium. Nicht wir, lasst euer Denken verändern und dann kommt das raus. Und gleichzeitig der Aufruf, gib Gott dein Leben, gib Gott dein Leben. Und wie sieht es aus, wenn man Gottes Leben gibt? Schön, dass die Bibel das erklärt. Ich lese ab Vers 9 weiter. Römer 12, ab Vers 9 bis 21. Ganz praktisch. Die Liebe sei ungeheuchelt. Tu nicht einfach nur so, als ob du den anderen magst, nur weil er auch Christ ist und in diese Gemeinde geht. Tu nicht nur so, sondern liebe ihn wirklich. Ungeheuchelt. Verabscheue das Böse. Halte fest am Guten. Hasse das Böse, was die Furcht des Herrn ist. Verabscheue es. Räume es aus deinem Leben aus. Vers 10. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. In Ehrerbietung geht einer dem anderen voran. Im Fleiß seid nicht säumig, sei nicht faul. Sei brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, in Trübsal hart aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nimmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Was bedeutet es? Lebt Beziehung miteinander. Wir begegnen Menschen. Menschen. Wir sehen Gott nicht, aber wir sehen die Menschen, die er geschaffen hat. Haben wir Anteil aneinander? Trauern wir, wenn unser Bruder, unsere Schwester trauert? Freuen wir uns, wenn er sich freut? Vers 14. Das ist krass. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Wann hast du das letzte Mal für deinen Feind gebetet? Für den Mensch, der dir dein Leben so richtig schwer macht. Die Bibel fordert dich dazu auf, nicht einfach nur dich zusammenzureißen, damit ihm kein Ausdruck oder sonst was sagt. Sie fordert dich dazu auf, ihn zu segnen, für ihn zu beten, für ihn zu beten. Beten wir für unsere Feinde oder meiden wir sie? Freut euch, Vers 15, freut euch mit den Weinenden, mit den Freunden, weint mit den Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander. Sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst, seid demütig. Haltet euch zu den niedrigen Dingen, wollt nicht immer der Held sein von allem. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Es gibt Menschen, die tun uns etwas Böses im Leben. Das passiert. Sie versündigen sich an uns. Was geben wir zurück? Beten wir für sie? Lieben wir sie? Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt nicht euch selbst, Geliebte. Sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Übergib die Sache Gott. Er sorgt für das Recht seiner Kinder. Aber wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wann hast du das letzte Mal deinem Arbeitskollegen, der es dein Leben so schwer macht, dein Festbrot ihm gegeben? So richtig sagen, hey, darf ich dir mal einen Kaffee bringen? Zu dem, der immer so assi zu dir ist. Wann haben wir das gemacht? Machen wir das? Haben wir das schon mal überhaupt gemacht? Das ist Gottesdienst, liebe Geschwister. Das ist Gottesdienst. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Denn wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Alles, was ihr tut, ob ihr esst oder trinkt, tut zur Ehre Gottes, heißt in 1. Korinther 10, 31. Ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, dass in allem dieser Aspekt, dass Gott in unserem Leben Gewicht hat, dass er uns wichtig ist, zur Geltung kommt, in unserer Dankbarkeit, in unserem Vertrauen zu ihm. Man kann auch mit Gott Sonntagnachmittag Formel 1 gucken. Das ist keine Sünde. Das ist cool. Das macht Spaß. Wunder der Technik, ja? Machen wir das, indem wir uns über Christus und über die Vergebung freuen, oder sind diese schnellen Autos für uns toller, als dass unsere Sünde nicht mehr da ist? Das ist die Frage. Machen wir diese Dinge im Vertrauen auf Gott als Dankbarkeit seiner Kinder für die Liebe? Und wisst ihr, wie man Gottesdienst zusammenfassen kann? Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und worin wird die Liebe zu Gott deutlich? Ja, in unserem Lippenbekenntnis, in unseren Worten, in unserer Einstellung. Aber die Liebe, die wir zu Gott haben, wird deutlich, wie wir mit diesen Menschen umgehen, die hier sitzen. Deswegen sagt Johannes im ersten Johannesbrief, wenn jemand sagt, er liebe Gott und hasst seinen Bruder, wie kann er sagen, er liebt Gott und nicht mal seinen Bruder leben, den er sieht? Uns sehen wir. Uns können wir in Liebe begegnen. Kommt darin die Beziehung zur Geltung, die wir zu Gott haben? Gottesdienst ist unser Leben. Und ich möchte uns alle etwas fragen. Wie viele sitzen hier, singen beim Lobpreis mit, begrüßen sich, lächeln, aber innerlich und im Rest unseres Lebens ist so viel Sünde und Unreinheit. Mit demselben Mund, mit dem wir hier Gott loben, wird am Mittagstisch über den Nächsten gelästert und Gott nicht einmal mehr am Rest des Tages erwähnt. Weil das Thema christlich ist dann um 12 Uhr abgeschlossen. Was sprechen wir? Hier singen wir. Aber eigentlich freuen wir uns vielmehr, wenn der Gottesdienst vorbei ist und man endlich wieder seinen Hobbys nachgehen kann. Hobbys sind nicht schlecht. Aber was hat unsere größte Faszination? Ist Gott unser Schatz, unsere Freude? Oder lässt uns das Evangelium schon seit Wochen kalt? Wie viele sitzen hier, leben aber im Streit und können sich nicht mal in die Augen schauen und sind froh, dass sie den Nächsten erst in einer Woche wiedersehen? Wir sitzen hier und unsere Ehen sind voller Streit, Lieblosigkeit, Egoismus. Ist das Gottesdienst? Wir beten hier und trauen uns auf der Arbeit in der Mittagspause nicht mal unsere Hände zu falten, weil dann ja das unsere Arbeitskollegen mitbekommen und wir der Meinung sind, ja, Gott hört ja auch so Gebet. Wir leben in Hass, Unversöhnlichkeit und Habsucht. Wir haben Bibelverse auf unserem Hintergrundbild des Handys und der Rest ist voller Pornografie. Ist das Gottesdienst? Ist das Gottesdienst? Wo ist in unserem Leben Unreinheit? Lass uns kurz über Nächstenliebe nachdenken. Nächstenliebe ist mehr als einfach nur nichts Schlechtes zu tun. Nächstenliebe ist mehr als einfach nur nicht eifersüchtig zu sein. Als Beispiel. Wir haben das gleiche Problem wie die Jünger im Markus-Evangelium. Sie wollten immer der Erste sein. Das wollen wir auch. Und genauso wie Gott, Jesus, ihnen permanent beibringen wollte, dass in seinem Reich anders läuft, so wird das eine Grundlektion unseres Lebens sein, bis wir beim Herrn sind, dass er uns beibringt, was es bedeutet, nicht der Erste zu sein. Wir sind stolz. Wir wollen die Begabtesten sein, die Beliebtesten, die am meisten in der Gemeinde begrüßt werden, die Stärksten, die Schönsten. Gerade als Prediger hat man oft, oder das kann ich jetzt einfach von mir sagen, hat man mit Vergleichen zu kämpfen. Man sieht andere junge Prediger und merkt, das können sie besser als ich. Und man beginnt sich zu vergleichen und neidisch zu sein. Wir gönnen es dem anderen nicht. Aber was ist Nächstenliebe? Nächstenliebe ist nicht einfach nur nicht eifersüchtig zu sein, sondern dem Nächsten das Beste zu gönnen. Beten zu können, Herr, begabe du ihn noch mehr wie mich. Lass seine Predigt noch mehr Reichweite haben als meine. Bitte lass noch mehr andere Gemeinden ihn anfragen, ob er dort predigen kann. Begab ihn besser als mich. Bitte gib es ihm. Brauchst es nicht mir geben. Ihm. Das ist Nächstenliebe. Nächstenliebe macht sich selbst zu nichts. Wir müssen allein nur die Liebe Christi anschauen. Damit wir reich würden, wurde er arm. Damit wir zum Vater kommen können, kam er herab. Damit wir verherrlicht werden, wurde er zum Knecht. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Gönnen wir unserem Nächsten das Beste? Können wir das beten? Herr, segne du ihn mehr als mich. Und nicht in den Lebensbereichen, die uns nicht wichtig sind, sondern in den Bereichen, wo wir selber vielleicht begabt sind und wissen, das können wir gut. Lieben wir den anderen so sehr, dass wir es ihm wünschen, dass er das noch besser kann als wir? Das ist Nächstenliebe. Und wir müssen erkennen, und das will Gott uns in diesem Abschnitt deutlich machen, dass wir so oft seinen Namen verachten, dass wir ihm das Lahme und Kranke bringen, dass unser Gottesdienst nicht immer seinem Willen entspricht. Und eigentlich dieser Vers 10 in Malachi 1 gilt uns. Wenn Gott sagt, ich habe keinen Gefallen an euch, Spricht der Herr der Herrscher, und eine Opfergabe nehme ich nicht wohlgefällig aus eurer Hand an, denn es ist das, was Gott zu uns sprechen müsste. Ihr seid ungenügend. Ich habe keinen Gefallen an euch und ich habe auch keinen Gefallen an dem, was ihr tut. Das ist das Fazit Gottes über die Schöpfung. Anders als der einfach nur liebende Vater, der uns oft präsentiert wird. Und das ist Gottes Vorwurf in Malachi ist, was die Einstellung der Leute war, ja, ob du gut oder schlecht bist. Gott ist doch der liebe Papa im Himmel, der alle Menschen gleich liebt. Egal, ob du Gutes oder Schlechtes tust. Das ist falsch. Es stimmt nicht. Erstens liebt Gott nicht alle Menschen gleich und zweitens hasst er die Sünder. Ja, er gibt ihnen Gutes im Regen, indem sie die Schöpfung genießen können. Aber er verspürt eine Abneigung gegenüber Sünde, weil er das Gute liebt. Weil er das Gute liebt. Und nicht alle Menschen sind gleich in den Augen Gottes. Es sind alle Sünder. Aber es gibt gerechtfertigte Sünder und solche, die noch nicht gerechtfertigt sind. Wir sind solche, über die Gott eigentlich sagen muss, an euch habe ich keinen Gefallen, an dem, was ihr seid und an dem, was ihr tut. Aber, doch was macht Gott noch? Was sagt er noch? Lass uns noch mal ganz genau hinschauen in den Abschnitt. Inmitten unseres sündigen Gottesdienstes leuchtet ein Wort hervor. Vers 9. Und nun besänftigt doch Gott, dass er uns gnädig sei. Dieses Wort leuchtet nicht nur in diesem Abschnitt, sondern durch die ganze Schrift. Durch die ganze Schrift. In dem Versagen des Menschen, dass er Gott nicht ehrt und fürchtet, gibt es was? Gottes Gnade, die wir so sehr brauchen. Und Gott sagt hier nicht zu den Priestern, das ist interessant. Ja, übrigens, in 3. Mose 19 habe ich gesagt, ihr sollt reine Tiere opfern. Jetzt, ich gebe euch nochmal die Liste, damit ihr jetzt genau Bescheid wisst, was Gottesdienst ist. Das sagt Gott nicht. Gott sagt nicht, jetzt bring mal dein Leben wieder in Ordnung, leb nach meinen Geboten, dann passt es wieder. Das ist nicht das Evangelium. Was sagt Gott? Tu Buße. Flehe mich doch an, so können wir das Besänftige übersetzen. Komm zu mir und bitte um was? Um Gnade. Um Gnade. Und lasst es mich euch zusprechen. Unser Leben kann nicht zu sündig, zu unrein, zu dreckig sein, als dass Gottes Gnade es nicht reinwaschen kann. Gott ist größer als unsere Sünde, wie viel sie auch sein mag. Wie viel sie auch sein mag. Gott ruft zur Umkehr auf, dass man nicht mehr sagt, worin haben wir dich verachtet, sondern zum Erkennen der eigenen Schuld. Zum Erkennen der eigenen Schuld. Dieses besänftigt doch Gott, kann man auch übersetzen, als fleht noch Gott, doch Gott an. Und das können wir in Daniel 9, Vers 13 lesen. Daniel 9, Vers 13. Da tut Daniel Buße, erinnert sich an das Wort Gottes und sein Gericht und dann sagt er in Vers 13, wie Mose im Gesetz geschrieben hat, ist all dieses Unglück über uns gekommen. Und wir haben das Angesicht des Herrn unseres Gottes nicht besänftigt, wie? Indem wir von unserer Schuld umgekehrt wären und Acht gehabt hätten auf seine Wahrheit oder auf deine Wahrheit. Was heißt Gott besänftigen? Gott besänftigen heißt Buße tun, umkehren. Herr, es tut mir leid, sei mir Sünder gnädig. Das ist, wozu die Schrift aufruft. Und was sagt in Malachi? Er nennt hier zwei Aussagen parallel. Er sagt, besänftigt doch Gott, dass er euch gnädig sei. Das ist die eine Formulierung. Und dann sagt er in Vers 9, von eurer Hand ist es geschehen, wird er um euretwillen das Angesicht erheben. Also wir haben die Formulierung gnädig sein und Angesicht erheben. Diese zwei Sachen sind parallel gesetzt. Das ist das, was wir von Gott suchen sollen oder was wir von Gott brauchen. Und diese Aussage Angesicht erheben, ist in der Schrift eine Beschreibung für Gottes gnädige, freundliche, segnende Zuwendung. Also ein Gesicht, das dich freundlich anschaut. Angesicht klingt so. Könnt auch mal eurem Ehepartner mal wieder sagen, du hast ein schönes Angesicht. Das klingt vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher. Aber Angesicht meint ein Gesicht, das dich anlächelt. Das sich freundlich anschaut. Das sich freundlich anschaut, das meint es. Also Gottes Gnade und sein Angesicht erheben gehört zusammen. Lass mit mir einmal Psalm 4, Vers 7 aufschlagen. Wir wollen diesen Aspekt des Angesichtes kurz miteinander studieren in der Schrift. Im Psalm 4, Vers 7 heißt es, Psalm 4, Vers 7. Viele sagen, wer wird uns Gutes schauen lassen? Und jetzt kommt die Bitte. Herr, erhebe, Herr, über uns das Licht deines Angesichtes. Also wenn Gott dazu aufruft, dass wir sagen, dass wir Gnade finden, er sein Angesicht erhebt und nicht verbirgt, dann meint es das Leuchten des Angesichtes, ein strahlendes Angesicht, ein lächelndes, das Licht seines Angesichtes, seine gnädige Zuwendung. Das meint das Angesicht erheben. Das ist das, was wir in diesem aaronitischen Segen, den man oft bei der Kindersegnung dieses sagen, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir, lass es einmal aufschlagen. 4. Mose 6, Vers 24 bis 27, da kommt es sehr gut zur Geltung, was dieses erhobene, leuchtende Angesicht bedeutet. 4. Mose 6, Vers 24 bis 27, da heißt es, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Also was beten wir, was bitten wir? Sag Gott, schau uns freundlich an. Schau uns in deiner Gnade an und gib uns deine Gnade und deinen Frieden. Das meint dieses Angesicht. Und Gott sagt, in der Mitte unseres sündigen Gottesdienstes gibt es diese Aufforderung. Sag, bitte mich doch, dass ich dich trotzdem freundlich in Gnade und Friede anschaue. Das ist der Aufruf zur Buße. Das stellt Gott möglich. Die Psalmen beschreiben uns an weiteren Stellen schön, was Aspekte dieses Leuchten des Angesichtes sind. Psalm 31, Vers 17. Psalm 31, Vers 17. Ich möchte noch drei Psalmen mit euch anschauen. Da heißt es, lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht, hilf mir in deiner Gnade. Gib mir nicht das, was ich verdient habe. Gib mir deine Gnade, lass dein Angesicht leuchten über mir. Hilf mir in deiner Gnade oder rette mich in deiner Gnade. Psalm 67, Vers 2 sagt, Gott sei uns gnädig und segne uns. Gib uns das Gute von dir. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Also das leuchtende Angesicht ist Gottes Gnade, Gottes Frieden, seine Rettung, die uns zuteil wird, dass er uns freundlich anschaut, trotz unserer Sünde. Und die Frage ist, diese Herrlichkeit Gottes, diese Gnade, wo begegnet sie uns? Wo finden wir, wo ist der Ort, wo Gott uns in seiner gnädigen Herrlichkeit leuchtend anschaut, wo er uns anstrahlt und anlächelt? Das ist am Kreuz. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 4. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 4 sagt Folgendes. Vers 6, sorry. 2. Korinther 4, Vers 6. Der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unseren Herzen geleuchtet. Also Gott muss uns erstmal deutlich machen, dass in unserem Herzen Finsternis ist. Und seine Wahrheit muss reinstrahlen, muss uns erleuchten, dass wir was haben können. Der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wo finden wir dieses freundliche, gnädig zugewandte, anlächelnde Gesicht Gottes? Allein in Jesus Christus. Deswegen sagt Johannes, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Gottes Herrlichkeit ist das, was ihn so wunderbar macht mit all seinen Eigenschaften, mit der Liebe, mit dieser gnädigen Zuwendung, mit seiner Heiligkeit. Und wo begegnen wir das? Wo kommen wir zu dieser Beziehung zu ihm? Im Angesicht Jesu Christi. Kannst du ihn im Glauben sehen? Siehst du Jesus Christus? Siehst du Jesu Angesicht? Wir können ihn nicht leiblich sehen, aber wir lieben ihn, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Das sagt 1. Petrus 1. Hast du diesen Jesus gesehen? Dann hast du den Ort gefunden, wo Gott sagt, ich vergebe dir deinen Gottesdienst, deinen falschen, sündigen Gottesdienst in Jesus Christus. In Jesus Christus ist die Gnade, die alle Sünde wegwischt. In der Ort, an dem uns Gott anlächelt, obwohl wir so sündig sind. In Christus sehen wir Gottes gnädiges Angesicht. Und warum bekommen wir diese Gnade? Warum? Liegt es an uns? Nein, absolut nicht. Malachi 1, Vers 9 sagt, von eurer Hand ist es geschehen. Wird er euretwegen Rücksicht nehmen? Wird er euretwegen das Angesicht geben? Wird er aus irgendetwas in euch die Gnade geben? Nein, was sagt die Schrift? Um meines Namens willen. Gott hat sich einfach dazu entschieden, seine Herrlichkeit in deinem Leben zu offenbaren, weil er es wollte. Weil diese Liebe aus den ersten 5 Versen in Malachi dann dir gilt. Dann dir gilt. Gott hat sich dir unverdienterweise in seiner gnädigen, erwählenden Liebe zugewandt, wenn du das Angesicht Jesu sehen durftest und an ihn glauben kannst. Es liegt nicht an uns. Wir sind nicht besser als andere, aber es ist sein Plan. Und ich möchte diese Predigt folgendermaßen schließen. Wie kann es sein, dass Gott diese Gnade geben kann? Wir haben den Ort der Gnade gesehen. Es ist Gottes Herrlichkeit in Jesus Christus. Wie kann er Sünde vergeben und trotzdem gerecht sein? Die Antwort finden wir im Evangelium. Und Malachi redet oft in der Art und Weise, oder schattet das Evangelium oft in der Art und Weise vor, dass es einen Missstand, ein Versagen aufzeigt, wo das Evangelium die Antwort darauf ist. Also was haben wir hier in Malachi gesehen? Und Gott zeigt unsere Sünde, dass wir Gott nicht ehren und nicht fürchten, wie wir es sollten. Dass wir seinen Namen verachten, dass wir ihm das Kranke, Lahme, Schwache unseres Lebens bringen, nicht das, was ihm gebührt. Das zeigt Gott auf in Malachi. Aber das Evangelium gibt die Antwort auf unser Versagen. Malachi spricht von einem Sohn, der den Vater nicht ehrt, und einem Knecht, der den Herrn nicht ehrt. Das Evangelium berichtet uns von einem Sohn, der dem Vater alle Ehre gab. Das Evangelium erzählt uns die Geschichte von einem, der sich zum Knecht gemacht hat und seinen Herrn geehrt hat. Das Evangelium erzählt uns davon, wie sich dieser Knecht, dieser Sohn selbst als makelloses, perfektes Opfer hingegeben hat. Das Evangelium erzählt uns davon, wie Gott über diesen Sohn gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. An dir habe ich Wohlgefallen. Das Evangelium erzählt uns von einem Priester, der Gottes Namen nicht verachtet hat, sondern seine Herrlichkeit, seinen Namen offenbart hat. Es erzählt uns von einem Priester, der beständig für dich und mich und für unsere Sünde eintritt. Jesus Christus ist die Antwort auf das Versagen in diesem Text. Jesus Christus ist der geliebte Sohn, in dem wir Gottes Gnade haben. Er ist die Erfüllung des Gesetzes und der Propheten. Das ist das Evangelium. All das, dass wir Gott selber nicht bringen konnten, hat Jesus in seinem Leben und seinem Sterben erfüllt. Er hat den perfekten Gottesdienst gelebt, komplett den Willen Gottes. Lasst uns doch zu ihm gehen, damit wir diese Gnade finden. Und diese Gnade in Jesus Christus vergibt und verändert. Diese Gnade in Jesus befreit und befähigt. Sie heilt, aber sie heiligt auch. Das ist die Gnade in Jesus Christus. Und über die Befähigung, die Veränderung und die Heiligung geht es dann in unserem nächsten Abschnitt. Ich würde gerne mit euch beten und Gott danken für seine Gnade in seinem Sohn. Jesus Christus, ich möchte dafür danken, dass in all unserem sündigen Leben, das wir dir oft bringen, wo wir so oft versagen, wo wir merken, wir ehren dich nicht so, wie wir es sollten, wir fürchten dich nicht, wie wir es sollten, dass da immer noch deine Gnade hervorleuchtet, Herr. Ich danke dir dafür, dass du erfüllt hast, was wir nicht konnten. Du hast dich selber wirklich hingegeben bis in den Tod, bist für uns das Opfer geworden, dass wir nicht sein konnten. Danke, dass du für uns gestorben und auferstanden bist und dass du der Priester bist, der uns vertritt, dass deine Gnade uns komplett reinwaschen kann und uns alles vergibt. Danke, dass auch in diesem Text wir das Evangelium und deine Herrlichkeit sehen dürfen, Jesus. Und ich bitte dich, dass du zum einen die Gewissheit in uns groß werden lässt, dass diese Gnade uns vergibt, aber gleichzeitig, dass diese Gnade uns verändert, dass wir dich jetzt ehren und fürchten, wie wir es sollten. Aus so und so viel Dank, weil du uns geliebt hast. Amen.